Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend an einem Tag, der mit einer schweren Niederlage für Boris Johnson startete. Allerdings wäre Johnson nicht Johnson, würde er das Urteil, das der Supreme Court heute getroffen hat, nicht für seine Zwecke nutzen. Die Richter hatten Johnsons Entscheidung, das Parlament in den Zwangsurlaub zu schicken, eindeutig als ungesetzlich und ungültig gebrandmarkt. Parlamentssprecher John Bercow rief die Abgeordneten nur Stunden später für morgen zusammen. Doch Johnson gibt sich unbeirrt. Mehr dazu gleich. Wir starten aber gleich mit den USA. Präsident Trump wehrt sich ja gegen den Vorwurf, versucht zu haben, mithilfe der ukrainischen Regierung die Präsidentschaftswahl 2020 zu beeinflussen. Aus den Reihen der Demokraten wurden die Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren aber lauter. Und tatsächlich hat Nancy Pelosi in diesen Minuten angekündigt, wovor sie lange zurückschreckte, nämlich den ersten Schritt in Richtung eines Impeachment-Verfahrens einzuleiten. Über all das können wir dann gleich auch reden mit Knut Detlefsen von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington. Außerdem die drittgrößte deutsche Fluggesellschaft, die Thomas Cook-Tochter Condor, bestätigt, die dringend benötigte staatliche Finanzhilfe steht. Reden durfte er nicht. Donald Trump gestern beim UNO-Klimagipfel, zu dem UNO-Generalsekretär Guterres eingeladen hatte. Denn Trump bezweifelt den menschengemachten Klimawandel und hat sein Land aus dem Klimaschutzvertrag von Paris herausgeführt. Es war schon eine Überraschung, dass er gestern dennoch kurz erschien, um die Rede von Kanzlerin Merkel zu verfolgen. Seinen großen Auftritt hatte er dann aber heute bei der Generaldebatte in der UNO-Vollversammlung. Seine Rede nutzte er durchaus auch für versöhnliche Signale, vielleicht auch, weil er innenpolitisch enorm unter Druck steht. Stefan Detjen.
Ein Präsident unter Druck. Als Donald Trump am Morgen das UN-Gebäude in New York betritt, haben sich die innenpolitischen Nachrichten überschlagen. In Washington fordern immer mehr Demokraten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einzuleiten. Jüngster Anlass sind die Vorwürfe, Trump habe den ukrainischen Präsidenten Zelensky unter Druck gesetzt, um ein Ermittlungsverfahren gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden einzuleiten. Eine nie dagewesene Hexenjagd, Unfug, faucht Trump in der Lobby der Vereinten Nationen, Ehefrau Melania an seiner Seite, beide mit grimmiger Miene.
I think it's ridiculous. It's a witch hunt. I'm leading in the polls. They have no idea how they stop me. The only way they can try is through impeachment. This has never happened to a president before. There's never been a thing like this before. It's nonsense.
In den amerikanischen Medien überlagert die Impeachment-Debatte an diesem Tag alles andere. Bei den Vereinten Nationen dagegen dreht sich alles um ein Thema, den Iran und die explosiven Spannungen mit Saudi-Arabien. Schon gestern beherrschte der Angriff auf saudische Ölanlagen vor 10 Tagen viele der Gespräche am Rande des UN-Klimagipfels. Der Iran sei dafür verantwortlich, hatten sich am Abend Angela Merkel, der britische Premier, Boris Johnson und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach einem Dreiergespräch in New York festgelegt. Trump leitet seine Rede nun mit einer Machtdemonstration ein. Seit seiner Wahl hätten die USA 2,5 Billionen Dollar ausgegeben, um ihr großes Militär neu aufzubauen.
Hopefully it will never have to use this power.
Hoffentlich müsse er seine Militärmacht nie einsetzen, raunt Trump. Beobachter hatten darauf gewartet, ob er darüber hinausgehen würde, konkrete Militäraktionen androhen würde. Doch der Präsident belässt es bei diesem Hinweis auf seine Stärke. Der Iran sei eines der größten Sicherheitsrisiken. Auch Trump lässt keinen Zweifel daran, dass die Angriffe auf Saudi-Arabien vom Iran ausgingen. Und er verweist auf die anhaltenden Bemühungen des Regimes um eine nukleare Aufrüstung.
We must never allow this to happen.
Wir dürfen das niemals zulassen, fordert Trump. Alle Nationen stünden in der Verantwortung zu handeln.
All nations have a duty to act. No responsible government should subsidize Iran's bloodlust.
Keine verantwortliche Regierung darf die Blutrunst des Iran unterstützen, mahnt der US-Präsident und verweist damit auf die Sanktionen, die er weiter anschrauben möchte. Zugleich sendet er eine Botschaft der Friedensbereitschaft aus. Amerika sei bereit, Freundschaft zu schließen. Viele der heutigen Freunde seien einst Feinde der USA gewesen.
America is ready to embrace friendship with all who genuinely seek peace and respect. Many of America's closest friends today were once our greatest foes. The United States has never believed in permanent enemies.
Die Vereinigten Staaten haben nie an ewige Feindschaft geglaubt, versichert Trump. Das könnte das entscheidende Signal seiner Rede in New York sein. Die Chance einer friedlichen Wiederannäherung soll offenbar noch nicht verspielt sein.
US-Präsident Trump sendete also durchaus auch versöhnliche Signale heute. Zugleich wird der Druck, unter dem er innenpolitisch steht, immer größer. Hintergrund ist ein Telefonat, das er kürzlich mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Zelensky geführt hat. Darin soll er, so ein Whistleblower, von Zelensky verlangt haben, dass die ukrainischen Behörden Ermittlungen gegen den Sohn von Joe Biden aufnehmen. Gegen den Sohn desjenigen also, der gute Chancen hat, Trump bei den Präsidentschaftswahlen herauszufordern. Bei der Gelegenheit soll Trump amerikanische Hilfszahlungen gestoppt haben. Die Demokraten sehen darin versuchte Beeinflussung der Präsidentschaftswahlen 2020 mithilfe einer ausländischen Regierung. Die Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren, sie wurden immer lauter. Thilo Kössler jetzt live zugeschaltet aus Washington. Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, sie war ja bisher zurückhaltend und hat sich gerade vor wenigen Minuten präsentiert der Presse. Was war ihr Signal?
Ihr Signal war, dass das, was da vorgefallen ist, was Sie gerade beschrieben haben, ein eindeutiger Verfassungsbruch gewesen ist. Kurzum, die Demokraten haben nach langen Diskussionen die ersten Schritte zum Amtsenthebungsverfahren eingeleitet vor wenigen Minuten. Nancy Pelosi hat vom Verrat am Amtseid des Präsidenten gesprochen, vom Verrat an der nationalen Sicherheit, vom Verrat an der Integrität der amerikanischen Wahlen.
The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
Das ist ein ganz, ganz großer Schritt, Dirk Oliver Heckmann, dem lange, monatelange Diskussionen vorausgegangen sind. Nancy Pelosi war unglaublich vorsichtig mit der Eröffnung eines Impeachment-Verfahrens, weil sie gesagt hat, das kann ja nur die Trump-Wähler noch mehr mobilisieren. Aber in den letzten Tagen ist die Stimmung ganz deutlich umgeschlagen. Es haben sich nun auch viele Abgeordnete, demokratische Abgeordnete, die bisher sehr vorsichtig waren, für ein Impeachment-Verfahren ausgesprochen. Der Druck auf Nancy Pelosi ist gewachsen. Und in der Tat sind die Indizien gegen Donald Trump, fast möchte man sagen, schon erdrückend. Denn anders als in der Russland-Affäre, wo man immer gesucht hat nach einem gewissen Maße, nach einer Smoking Gun, nach einem schlagenden Beweis für eine Collusion, für eine geheime Absprache mit Russland zulasten seiner Gegenkandidatin Hillary Clinton. Anders als in dieser Russland-Affäre gibt es jetzt diese Smoking Gun. Es gibt dieses Telefonat und Donald Trump hat angekündigt, dass er die Abschrift freigeben wird.
Wie reagiert Donald Trump, das Weiße Haus?
Donald Trump hat zynisch reagiert. Er hat gesagt, es ist das Beste, was die Demokraten tun können. Sie werden dann die Wahlen im nächsten Jahr auf jeden Fall verlieren. Sein Kalkül ist natürlich auch, dass er damit seine Anhängerschaft massiv noch hinter sich bringt. Trump setzt auf Mobilisierungseffekte, das ist völlig klar. Und er hat der Freigabe des Mitschnitts dieses Telefonats, ich sagte es gerade, mit dem ukrainischen Präsidenten zugestimmt. Aber er hat schon sehr oft Dinge angekündigt, die er dann nicht eingehalten hat. Es bleibt abzuwarten, ob er dies denn tatsächlich tut.
Und dieses Amtsenthebungsverfahren, um da nochmal konkret nochmal nachzufragen, Thilo Kössler, ist das jetzt eingeleitet oder was sind die nächsten Schritte?
Nein, es müssen jetzt formale Hürden genommen werden. Das Verfahren kann nur eingeleitet werden im Repräsentantenhaus. Es genügt nicht, jetzt einfach das Votum der Demokratischen Partei zu haben, sondern es muss eine Mehrheit dafür im Repräsentantenhaus geben. Die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus und sie werden vermutlich hinter diesem Antrag stehen. Dann geht dieser Antrag in den Senat. Und der Senat wiederum ist von republikanischen Senatoren geführt. Und dann bleibt wirklich abzuwarten, was dann passiert. Ob die Republikaner sagen, nein, wir wehren das ab. Oder ob sie sagen, Moment, die Zweifel an der am korrekten Verhalten Donald Trumps sind doch so groß, dass wir diesem Impeachment-Verfahren der Untersuchung zustimmen. Das ist das Dilemma der Republikaner, Herr Heckmann. Es ist ein Loyalitätsdilemma. Wem gehört die Loyalität? Dem Präsidenten? Das könnte Ihnen den Vorwurf eintragen, sich über das Recht zu stellen. Oder gehört Ihre Loyalität der Verfassung, die vorschreibt, dass der Kongress, und zwar beide Häuser des Kongresses, das Kontrollorgan des Präsidenten, des Präsidenten ist? Und das ist die entscheidende Frage. Man wird abwarten müssen, wie es jetzt vorangeht.
Schönen Dank nach Washington, Thilo Köstler, für diese ganz, ganz aktuellen Informationen. Wie gesagt, gerade erst wenige Minuten alt die Ankündigung von Nancy Pelosi, dass ein Amtsenthebungsverfahren, dass die nächsten Schritte dazu zumindest eingeleitet werden. Und mitgehört am Telefon hat Knut Detlefsen von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington. Erstmal schönen guten Abend, Herr Detlefsen.
Guten Abend, Herr Heckmann.
Herr Detlefsen, dieses Amtsenthebungsverfahren, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, was angekündigt worden ist, gehen Sie davon aus, dass es jetzt kommen wird und wie erfolgreich könnte ein solches Verfahren werden?
Es gibt ja gute Gründe, warum Nancy Pelosi und viele andere Demokraten lange mit dem Verfahren gezögert haben, obwohl es ja viele Anlässe gibt, um ein solches Verfahren einzuleiten, die schon vorher vorhanden waren, wenn man auch daran denkt, die Vorteilsnahme, die der Präsident während seiner Amtszeit hatte, nutzen können, die Verquickung zwischen wirtschaftlichen und politischen Interessen. Also es gibt an sich viele Dinge, die man in einem Impeachment-Verfahren verfolgen könnte, aber eben jetzt ist der Druck so groß auf Nancy Pelosi, dass sie es macht. Aber der Grund, warum sie bisher gezögert hat, ist eben, sind zwei letztendlich. Der eine ist, dass es in der Wahrnehmung der führenden Demokraten besser wäre, Trump politisch, also in der Wahl zu schlagen, die ja im nächsten Jahr ansteht. Und das andere ist, dass eben die Gefahr besteht, dass das Impeachment-Verfahren sehr lang dauern wird, in jedem Fall. Und dass am Ende eben der Senat ja ganz am Ende die Entscheidung fallen wird, wie das Impeachment-Verfahren ausgeht. Der Senat ist im Grunde genommen ja das Gericht, stellt die Richter dar, was am Ende entscheidet. Und es ist wahrscheinlich, dass sie natürlich sich für den Präsidenten aussprechen werden und dass das Impeachment-Verfahren dann am Ende scheitern wird.
Dass die Demokraten keine Mehrheit haben im Senat, das wissen die Demokraten auch. Also eine kluge Entscheidung?
Es ist, glaube ich, jetzt die einzig mögliche Entscheidung, weil sonst die Glaubwürdigkeit auch der Demokraten in Frage stehen würden. Insofern ist es, denke ich, zum jetzigen Zeitpunkt eine kluge und notwendige Entscheidung, so vorzugehen und nicht dazustehen als diejenigen, die taktieren, weil es geht ja letztendlich um die Verfassung, um die Grundlagen Amerikas und ja, um das, was für Amerika steht.
Donald Trump weist das alles zurück und sagt, es hat in diesem Telefonat nichts dergleichen gegeben, wovon jetzt die Rede ist. Und er hat ja zugesagt, dass morgen die Abschrift dieses Telefonats veröffentlicht werden soll. Da könnten die Demokraten dann plötzlich ganz schlecht aussehen.
Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht spekulieren, aber ich glaube, es ist trotzdem der richtige Schritt zum jetzigen Zeitpunkt, das Verfahren einzuleiten, weil eben sonst auch die Glaubwürdigkeit der Demokraten und auch der demokratischen Führung in Gefahr stand. Es gab in der Fraktion der Demokraten schon ja seit längerer Zeit Befürworter eines Impeachment-Verfahrens und daher bleibt jetzt der Führung kein anderer Weg. Aber es ist auch in der Öffentlichkeit der Druck sehr groß und es ist jetzt der Weg nach vorne, um diese Vorwürfe dann eben auch in einem solchen Verfahren, was die Verfassung vorsieht, zu klären. Ich glaube, das ist dann auch der rechtsstaatliche und richtige Weg, um vorzugehen. Und dann kann man ja prüfen oder können die Abgeordneten prüfen, ob eben das, was Donald Trump liefert, bisher ist ja eben gerade nichts geliefert worden, wirklich dem entspricht, was er sagt. Und wir haben nun in der Vergangenheit oft erfahren, dass das, was er sagt, eben nicht der Realität und auch nicht der Wahrheit entspricht. Mhm.
Trotzdem die Frage, wie gefährlich könnte ein Impeachment-Verfahren dann für die Demokraten selbst werden?
Ich glaube, dass die Gefahr zum jetzigen Zeitpunkt kontrolliert ist. Es ist natürlich grundsätzlich sehr schwer vorherzusagen, wie die Wahlen im nächsten Jahr laufen werden. Aber es gibt eben zwei Entwicklungen. Eine Entwicklung ist, dass Donald Trump so oder so seine Anhängerschaft versucht zu mobilisieren und dass ihm auch gelingt. Es sind aber natürlich eben dieselben Anhänger und es ist nicht unbedingt eine Erweiterung der Anhängerschaft. Gleichzeitig ist es aber auf der anderen Seite so, dass es eben auch eine starke Gegenbewegung auf allen Ebenen gegen die Politik, nicht nur gegen Donald Trump als Person, sondern eben auch gegen die Politik Donald Trumps gibt. Und diese Gegenbewegung wird stärker und die Demokraten müssen eben intern klären, das ist ein schwieriger Prozess, wer eben für sie dann ins Rennen gehen wird. Das können wir allerdings erst klären, werden sie erst im nächsten Jahr klären. Insofern ist es offen, würde ich sagen. Das Rennen ist offen und Elizabeth Warren sagt einen sehr wichtigen Satz. Man darf diesen Wahlkampf nicht aus Angst herausführen, sondern man muss ihn aus Überzeugung herausführen und deswegen ist der Weg jetzt auch der richtige Schritt.
Wir können uns alle auf einen heftigen Wahlkampf, denke ich, in den USA einstellen im kommenden Jahr. Wenn es jetzt zu diesem Amtsenthebungsverfahren kommt und die ersten Schritte sind ja jetzt dann eingeleitet, was wird das für das politische Klima im Land bedeuten?
Ja, es wird das weiter anheizen und es wird sicherlich, eins ist sicher, das Trump-Lager wird mit allen Mitteln versuchen, an der Macht zu bleiben. Sie werden dafür alle Register ziehen. Sie werden das tun, was sie können. Desinformation. Sie werden versuchen, die Leute aufzuhetzen. Und gleichzeitig versucht die Demokratische Partei redlich eben eine Debatte über die Zukunft der USA, über das zu führen, wie die Gesellschaft besser werden kann. Und das sind im Grunde genommen die zwei Entwürfe. Also Trump verabschiedet sich eigentlich von dem Amerika, wie wir es kennen. Und die Demokraten versuchen es zurückzugewinnen und es gleichzeitig zu gestalten. Es ist also ein schwerer Weg, der für die Demokraten in den nächsten Monaten ansteht.
Herr Detlefsen, eigentlich waren wir ursprünglich ja verabredet, über den Auftritt von Donald Trump in der Vollversammlung der Vereinten Nationen zu sprechen und seine Rede. Ich möchte dazu auch noch eine Frage stellen. Und zwar hat er drei Sätze gesagt, die ich kurz zitieren will. Er hat gesagt, wir wollen Partner, keine Gegner. Jeder sei in der Lage, Krieg zu führen, aber nur die Mutigsten seien in der Lage, die Frieden wählen könnten. Und Amerika sei bereit, Freundschaft zu schließen mit allen, die aufrichtig Frieden und Respekt anstreben. Das sind drei Kernsätze aus der Rede Trumps, der ja ansonsten nicht für einen konzilianten Ton unbedingt bekannt ist. Hängen diese Töne aus Ihrer Sicht auch damit zusammen, dass Trump derzeit derartig innenpolitisch unter Beschuss ist?
Ja. Aber ich meine, die Rede war natürlich insgesamt ja eine Rede, die auch drohte. Sie drohte China, sie drohte dem Iran. Deutschland kann froh sein, dass es diesmal nicht direkt erwähnt wurde. Und ich meine, eins müssen, man muss ja Politik auch an den Taten messen und eben das, was wir in Donald Trumps Politik erleben, in seiner Außenpolitik erleben, dass er groß ist in den Ankündigungen, aber eben in der Regel gerade eben die Freunde oder diejenigen, die auf Amerika zählen, schwächt. Also nehmen Sie das Beispiel Afghanistan. Er verkündet ohne die ordentliche Regierung in Afghanistan einen Deal mit den Taliban, den er dann platzen lässt. Das heizt das Klima in Afghanistan ein und es schwächt die afghanische Regierung und macht den Bürgerkrieg vor Ort schlimmer. Also im Kern eine Verschlechterung der Situation. Und deswegen ist eben die Frage, also die versöhnlichen Töne klingen im Gesamtkontext der Rede im Grunde genommen hohl.
Aus Washington war das live hier im Deutschlandfunk. Knut Detlefsen von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Herr Detlefsen, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Bundeskanzlerin Merkel, sie hielt sich ja ebenfalls heute noch in New York auf. Nach Trumps Rede kam sie sowohl mit dem US-Präsidenten als auch, und zwar erstmals mit dem iranischen Präsidenten Rouhani zusammen, um eine diplomatische Lösung in dem festgefahrenen Konflikt zu suchen. Mehr dazu von Angela Ulrich.
Eine Kanzlerin zu Fuß unterwegs in New York auf Pendeldiplomatie im Atomstreit. Weil rund um das UN-Gelände alles abgesperrt ist, macht sich Angela Merkel zu Fuß auf, um sowohl Donald Trump als auch Hassan Rouhani zu treffen. Nicht gemeinsam, aber einen nach dem anderen. Mit dem US-Präsidenten sitzt die Kanzlerin in einem Nebensaal des UN-Gebäudes eine gute Viertelstunde beisammen. Danach geht es 4 Blocks am Hudson River entlang zum Hotel des iranischen Staatschefs. Hier spricht Merkel etwas länger, auch weil die Übersetzung länger dauert. Ihr Fazit danach: Am besten wäre, wenn Trump und Rouhani direkt miteinander sprechen würden.
Ich würde es begrüßen, natürlich, wenn es zu Gesprächen kommen würde zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Iran. Aber das wird sicherlich nicht so funktionieren, dass alle Sanktionen erstmal vom Tisch genommen werden und dann gibt es Gespräche. Ich glaube, das ist kein realistischer Angang.
Doch genau das war die Forderung aus Teheran, dass erst alle Sanktionen aufgehoben werden müssten, ehe man sich mit den USA an einen Tisch setzen wolle. Merkel verwies auf die gestrige Erklärung der 3 EU-Staaten, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, dass Iran Verantwortung trage für die Drohnenangriffe auf saudische Ölanlagen.
Wir haben die Worte sehr wohl gewählt, Verantwortung trägt, und wir haben natürlich in dem Zusammenhang auch über den Jemenkrieg und über die Houthis und über vieles andere gesprochen, wie man also mehr Frieden in dieser Region schaffen kann.
Am Atomabkommen will Merkel aber genau wie Frankreichs Staatschef Macron und der britische Premier Johnson festhalten.
Wechseln wir von New York nach London. Ich muss sagen, dass ich überhaupt nicht einverstanden bin mit dem Urteil der Richter. So reagierte nämlich Boris Johnson im fernen New York auf den Spruch des obersten britischen Gerichts. Das hatte ja die Entscheidung, das Parlament in den Zwangsurlaub zu schicken, einstimmig als ungültig erklärt. Er werde das Urteil aber respektieren, so Johnson weiter. In einer späteren Reaktion fordert er nun das, was eigentlich eine Opposition fordert normalerweise, nämlich Neuwahlen. Aus London, Inke Köhler.
Es sind auf den Tag genau 2 Monate, dass Boris Johnson britischer Premier ist. Es sind erst 2 Monate und doch befindet sich der Premier schon in einer denkbar schweren Krise. Der Grund dafür war dieser Urteilsspruch heute Vormittag, vorgetragen von der Präsidentin des Supreme Court, Lady Hale.
The court is bound to conclude that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful.
Das oberste Gericht des Königreichs ist zu dem Schluss gekommen, dass die Beurlaubung des Parlaments für insgesamt fast 5 Wochen rechtswidrig ist. Die Regierung habe dafür keine entsprechende Begründung vorgelegt und deshalb dürfe das Parlament nicht daran gehindert werden, seine Aufgaben wahrzunehmen, zu denen auch die Kontrolle der Exekutive gehört. Premier Boris Johnson, der diese lange Zwangspause des Parlaments veranlasst hatte, sieht sich nun massiven Rücktrittsforderungen gegenüber. Die haben unter anderem auch Labour-Chef Jeremy Corbyn und die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon formuliert.
I think Boris Johnson should resign.
Boris Johnson sollte zurücktreten. Das ist ein Premierminister, der dem Supreme Court zufolge rechtswidrig gehandelt hat. Und wenn die Regeln der Demokratie irgendetwas gelten, dann würde ein Premier, der Ehre besitzt, heute seinen Rücktritt einreichen.
Would tender his resignation today.
Boris Johnson hatte zuvor aber schon deutlich gemacht, dass er nicht zurücktreten will. Stattdessen fordert er nun einmal mehr Neuwahlen, die das Parlament derzeit aber nicht mitträgt. Darüber hinaus sagte er zum Urteil des Supreme Court:
I strongly disagree with this decision of the Supreme Court.
Ich stimme mit der Entscheidung des Supreme Court überhaupt nicht überein. Ich glaube nicht, dass das die richtige Entscheidung war. Die Parlamentsbeurlaubung hat es jahrhundertelang gegeben. Aber wichtiger ist, daran gibt es keinen Zweifel, dass es viele Leute gibt, die den Brexit vereiteln wollen. Es gibt viele Leute, die grundsätzlich den EU-Austritt stoppen wollen. Und ich finde, es ist an der Zeit, die Dinge voranzubringen.
I think it's time we took things forward.
Im gleichen Atemzug beteuert Johnson auch wieder, dass Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen werde, komme was wolle. Allerdings dürfte das nun schwieriger werden, wenn das Parlament wieder zusammentritt und auf die Handlungen des Premiers reagieren kann. Und Parlamentspräsident John Bercow kündigte nach dem Urteil des Supreme Court sofort eine Sitzung in Westminster an.
The House of Commons sits tomorrow at 11:30 a.m.
Das Unterhaus kommt morgen um 11.30 Uhr zusammen. Ich habe die Parteichefs kontaktiert, um sie darüber zu informieren und die Vorbereitungen zu treffen, damit das Unterhaus seine Arbeit tun kann.
For the House of Commons to do its work.
Was diese Arbeit konkret umfasst, sagte er auch.
There will be full scope. For urgent questions.
Es wird Raum für dringende Fragen geben, für Stellungnahmen der Regierung und für Anträge zu Dringlichkeitsdebatten nach unserer Geschäftsordnung.
For emergency debates under standing order number 24.
Morgen dann also der nächste Akt in diesem britischen Politthriller.
In Brüssel, da ist das Urteil aus London bei den EU-Abgeordneten mit Erleichterung zur Kenntnis genommen worden. Die EU-Kommission, das berichtet Peter Capern selbst, allerdings hält sich offiziell zurück.
Bei Rechtsstaatsverstößen der Regierungen von Ungarn, Polen oder Rumänien habe die EU-Kommission doch immer eindeutig Position bezogen, sagt der irische Journalist aus Dublin und will deshalb von der Sprecherin der Kommission wissen, ob die Brüsseler Behörde das im Fall England nun nach dem Londoner Urteil genauso halten werde.
Will the Commission also take a stand on breaches of the rule of law in the United Kingdom?
Da hatte das Urteil des Supreme Court gerade in Brüssel die Runde gemacht. Nein, sagt Natasha Berger, die Kommissionssprecherin, sie werde den internen Rechtsstreit eines Mitgliedstaats nicht kommentieren.
It's not for us to comment on the internal constitutional matters of member states.
Und so war in Brüssel also nichts darüber zu erfahren, wie die EU-Kommission das Urteil und dessen Auswirkungen auf die Brexit-Verhandlungen bewertet. Zuletzt hatten die Unterhändler beider Seiten am vergangenen Freitag zusammengesessen. Danach lautete die Lesart der Kommission, es gebe eher Rück- als Fortschritte. Für morgen ist die nächste Gesprächsrunde terminiert. Die Europaabgeordneten waren nach dem Londoner Urteil weniger zurückhaltend als die Kommission. Zustimmung aller Orten. Schließlich hatte das Supreme Court den Abgeordnetenkollegen des Unterhauses den Rücken gestärkt. David McAllister, CDU-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.
Auf den Ausgang der Verhandlungen hat das jetzt direkt keinen Einfluss. Allerdings kann das Parlament auch in den nächsten Tagen und Wochen deutlich machen, wo die roten Linien sind. Die britische Regierung kann nicht ohne parlamentarische Mehrheit wesentliche Entscheidungen treffen.
Ein zweites Referendum aber lehnt Boris Johnson nach wie vor ab. Nicht aber Neuwahlen, deren Terminierung die EU bestimmt mit einem weiteren Brexit-Aufschub honorieren würde, wenn London den denn beantragt, was Boris Johnson wiederum bislang ausschließt.
Das war Peter Capern. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.36 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Nach dem Tod einer 28-jährigen Kölnerin und ihres per Notkaiserschnitt geborenen Babys haben die Ermittler in einem Glukosebehälter einer Apotheke Gift entdeckt. Jochen Hilgers.
In einer Pressekonferenz hatte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer bereits gesagt, er könne in der Tat nicht ausschließen, dass der Glukosesubstanz, ein toxischer Stoff, vorsätzlich beigemischt wurde. Das Narkosemittel, um das es sich bei dem toxischen Stoff handeln soll, gilt als schnell wirksam und soll Lähmungserscheinungen verursachen. Die neue Erkenntnis macht den Fall umso mysteriöser, vor allem weil eine weitere Patientin bei der Einnahme der Substanz keine Anormalitäten zeigte. Eine weitere hatte zwei Tage zuvor einen ungewöhnlichen Geschmack bemerkt. Der Arzt brach den Test daraufhin ab, die Frau kam in die Klinik. Weiterhin gäbe es keine Klarheit, welche Kunden der Apotheke noch Glukose zu Hause hätten, heißt es vom Gesundheitsamt der Stadt Köln. Gegebenenfalls sollen betroffene Glukosesubstanzen der Heilig-Geist-Apotheke umgehend zur Polizei bringen.
Die AfD im Bundestag ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Antrag gescheitert, dem Bundespräsidenten vorläufig die Unterzeichnung und Ausfertigung von drei Gesetzen zu untersagen. Bernd Wolf.
Bei einer Bundestagssitzung Ende Juni waren morgens gegen 13:30 nur noch so wenige Abgeordnete anwesend, dass die AfD die Beschlussunfähigkeit feststellen lassen wollte. Die Sitzungsleitung, das Bundestagspräsidium und der Ältestenrat hielten das Parlament dagegen wohl für beschlussfähig und verweigerten eine Zählung, den sogenannten Hammelsprung. Einen Antrag der AfD auf Erlass einer einstweiligen Anordnung lehnen die Verfassungsrichter aber ab. Zwar sei ein von der AfD zu betreibendes Hauptsacheverfahren wohl zulässig, denn eine Verletzung verfassungsmäßiger Rechte des Bundestages infolge des offensichtlich willkürlichen Vorgehens der Sitzungsleitung sei keineswegs ausgeschlossen. Aber, so der Senat unter Gerichtspräsident Voskuhle, es sei nicht erkennbar, dass ohne eine einstweilige Anordnung schwere Nachteile oder Ähnliches drohten. Im Klartext, die Gesetze bleiben in Kraft, die AfD muss ihre Organklage in der Hauptsache abwarten. Bei den Gesetzen zum Datenschutz, die die AfD verhindern wollte, waren statt der erforderlichen 355 MdB nur rund 100 im Plenarsaal.
Mit Frank Wernicke haben die Delegierten der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Leipzig einen Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Frank Bsirske bestimmt. Silvia Stadler.
Der 52-Jährige erhielt 92,7% der Stimmen. Er ist damit Nachfolger des langjährigen Verdi-Chefs Frank Zierske, der mit 67 Jahren nicht erneut wieder angetreten war. Frank Wernicke sagte, er nehme das Ergebnis in Demut an. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch, rief er den 1000 Delegierten nach der Wahl zu. Wernicke, der aus der Nähe von Bielefeld stammt, trat schon während seiner Ausbildung als Verpackungsmittelmechaniker in die Gewerkschaft ein. Seit 17 Jahren ist er bei Verdi als Vize unter anderem für Finanzen zuständig. Er sei stolz, Gewerkschafter zu sein, sagte Wernicke. Er trete auch an, um zu bewahren, was Verdi im Kern ausmache.
Zur Börse. Die Unsicherheit um eine mögliche Amtsenthebung von US-Präsident Trump hat die US-Börsen stark belastet. Der Dow Jones landete schließlich bei 26.807 Punkten. Das sind minus 0,5 Prozentpunkte. Und der Nasdaq musste Verluste von 1,4 Prozentpunkten auf 7.710 Punkte hinnehmen. Und jetzt Sebastian Schreiber von der Börse in Frankfurt am Main.
Für den deutschen Aktienmarkt war das ein durchwachsener Tag. Der DAX hielt sich lange im Plus, verlor aber unter dem Strich 0,3%. Das Börsenbarometer schloss bei 12.307 Punkten. Dass der IFO-Geschäftsklima-Index im September wieder etwas besser aussah, verlieh dem DAX kaum Rückenwind. Zuletzt war das Konjunkturbarometer, das monatlich erscheint, fünfmal in Folge gesunken. Im August auf den niedrigsten Stand seit November 2012. Vom IFO-Institut hieß es, der Abschwung mache eine Pause. Eine Trendwende erwarten die Wirtschaftsforscher demnach nicht. Die Sorge vor einer Rezession bleibt am Aktienmarkt präsent. Im deutschen Leitindex gehörten Volkswagen und Daimler heute zu den Verlierern. VW notierte 2% im Minus. Grund ist die Klage der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Sie wirft Topmanagern aus der aktuellen und früheren Chefetage von VW vor, den Kapitalmarkt zu spät über die Risiken der Dieselaffäre informiert zu haben. Papiere von Daimler verloren 1,7% an Wert. Der Autobauer muss eine Strafe von 870 Millionen Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft Daimler vor, in Bezug auf manipulierte Abgaswerte die Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Wesentlich härter traf es da noch den Lkw-Zulieferer SAF Holland. Das im SDAX notierte Unternehmen aus dem fränkischen Bessenbach musste seine Jahresziele deutlich nach unten korrigieren. Das Ergebnis: ein Kursrutsch von gut 24%.
Mittlerweile ist es 23.42 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Schlittert auch die drittgrößte deutsche Fluggesellschaft Condor in die Pleite, weil der Mutterkonzern Thomas Cook Insolvenz angemeldet hat. Eigentlich ist Condor ein profitables Unternehmen, aber jetzt ist es auf staatliche Hilfe angewiesen, wenn es weiter operieren will. Die Bundesregierung, die hat sich jetzt mit dem Land Hessen darauf verständigt, sie zu gewähren. Das hat Wirtschaftsminister Altmaier am Abend mitgeteilt. Brigitte Scholtes.
380 Millionen Euro an Überbrückungskredit gewähren die Bundesregierung und die hessische Landesregierung je zur Hälfte dem Ferienflieger. Und das für eine Laufzeit von 6 Monaten. Das hatte Condor am Abend mitgeteilt. Die Bundesregierung bestätigte das wenig später. Die Genehmigung dieses Kredits durch den Bund und das Land Hessen ist der erste Schritt. Nun muss ihn zunächst die Europäische Kommission prüfen, dann erst kann die staatseigene KfW den Kredit auszahlen. Wann aber Brüssel entscheide, das sei noch offen, hieß es in der Mitteilung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich am Abend aber zuversichtlich.
Die Bundesregierung befindet sich in guten und konstruktiven Gesprächen mit der Kommission, sodass wir zuversichtlich sind, dass eine Lösung auch in dieser Hinsicht gefunden werden kann.
Condor hatte den Kredit beantragt, um mögliche Liquiditätsengpässe zu vermeiden, die sich aus der Insolvenz der englischen Mutter Thomas Cook ergeben hätten. Denn die Condor-Partner verlangen offenbar nun schnellere Zahlungsfristen als bisher. Doch Condor selbst sieht sich als operativ gesund an. Das bestätigen auch Branchenexperten. Dieses Argument hatte offenbar auch die Bundesregierung überzeugt. So sagte Altmaier.
Condor ist ein profitables Unternehmen. Und deshalb ist unsere Entscheidung eine, die auf betriebswirtschaftlichen Fakten gegründet ist und die nicht aufgrund politischer Kriterien getroffen wurde. Wir haben mit dieser Entscheidung die Möglichkeit, viele Arbeitsplätze der fast 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft zu erhalten.
Und nicht nur um die 4.900 Jobs geht es der Bundesregierung, sagte der Bundeswirtschaftsminister.
Rund 240.000 Passagiere sind zurzeit mit Condor aus Deutschland weltweit unterwegs. Und wir sind imstande, mit der getroffenen Entscheidung auch diesen Passagieren zu ermöglichen, dass sie zu annehmbaren Konditionen nach Deutschland zurückkehren. Und das Wichtigste ist, Das Unternehmen Condor hat eine Perspektive, auch weiterhin nicht nur zu überleben, sondern wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Diese Passagiere kommen auch von anderen Reiseveranstaltern. Die besetzen in etwa genauso viele Sitzplätze wie Thomas Cook selbst. Der Flugbetrieb jedenfalls läuft bisher wie geplant weiter. Sollte der Kredit auch von der Europäischen Kommission genehmigt werden, hat Condor nun die Chance, sich von möglichen Forderungen der britischen Konzernmutter Thomas Cook zu befreien.
Rund 4 Jahre ist es jetzt her, dass eine amerikanische Umweltbehörde den Dieselskandal bei Volkswagen aufdeckte. Gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn sind in dem Zusammenhang bereits 2 Anklagen wegen Betrugs bzw. schweren Betrugs erhoben worden. Die amerikanische Justiz, die hat sogar einen Haftbefehl erlassen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig mitgeteilt, dass sie eine weitere Anklage erheben wird. Diesmal auch gegen den amtierenden Konzernchef Herbert Diess und den Chef des Aufsichtsrats Hans-Dieter Pötsch. Mehr dazu von Alexander Budde.
Die neuen Anklagen wegen Marktmanipulation zielen erstmals auf die VW-Führungsspitze. Konzernchef Diess, Aufsichtsratschef Pötsch sowie der frühere Vorstandsvorsitzende Winterkorn sollen Anleger vorsätzlich zu spät über den Dieselabgasbetrug und die drohenden Milliardenstrafen informiert haben. Dabei geht es um Strafzahlungen und Schadensersatzforderungen in den USA, die mit der Aufdeckung von Manipulationen an der Software des Dieselmotors Typ EA 189 im Sommer 2015 verbunden waren. Die Vorstände börsennotierter Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, die Anleger unmittelbar nach dem Bekanntwerden solcher kursrelevanter Ereignisse in Form von sogenannten Ad-hoc-Mitteilungen zu warnen.
Diese Verpflichtung aus dem Wertpapierhandelsgesetz sind die Angeschuldigten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft nicht nachgekommen,
sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Klaus Ziehe. Die Staatsanwaltschaft verweist auf belastende Aussagen. Demnach sollen Winterkorn, Pötsch und Diess bereits im Sommer 2015 bei verschiedenen Anlässen davon erfahren haben, dass US-Dieselautos nicht den Zulassungsnormen entsprachen.
Es wurde zunehmend deutlich, dass mit einer Offenlegung des sogenannten Defeat Device erhebliche finanzielle Risiken im Milliardenbereich auf das Unternehmen zukommen würden, die sich dann später, wie wir alle wissen, tatsächlich auch durch Zahlungspflichten in Milliardenhöhe verwirklichten.
Den Beschuldigten sei aufgrund der sich aus der Brisanz der Thematik ergebenden erheblichen finanziellen Folgen für den Konzern bewusst gewesen, dass eine solche Mitteilung an den Kapitalmarkt zwingend notwendig sei. Jeder Einzelne habe aber bewusst und gewollt davon abgesehen,
um den Börsenkurs der VW-Aktien auf dem bisherigen Stand zu halten und Verluste der VW AG zu vermeiden.
Die Beschuldigten bestreiten das. Pötsch, der in der fraglichen Zeit Finanzvorstand war, ließ seinen Anwalt erklären, dass weder die vorsätzliche Manipulation von Abgaswerten noch die beispiellose Schwere der Sanktionen für ihn absehbar gewesen seien. Die Probleme seien als rein technisch und lösbar beschrieben worden, erklärt auch der Anwalt von Winterkorn. Ihr Mandant werde sich mit allen rechtlichen Mitteln gegen die weder faktisch noch rechtlich begründeten Vorwürfe zur Wehr setzen, kündigten die von Diess beauftragten Anwälte an. Auch VW-Rechtsvorständin Hiltrud Werner erinnerte an die Unschuldsvermutung, VW habe alle Informationspflichten erfüllt. Am Abend wollte der VW-Aufsichtsrat darüber beraten, wie der Konzern mit der Anklage umgehen soll.
Die grünen Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonter, der eine prominent, der andere bundespolitisch kaum bekannt, vor rund 2 Wochen haben sie völlig überraschend mitgeteilt, dass sie für den Fraktionsvorsitz kandidieren werden und damit gegen die Amtsinhaber Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Heute stand die Wahl der Fraktionsspitze im Bundestagsgebäude an. Ergebnis: die alten Fraktionschefs sind auch die neuen. Dagmar Pepping.
Das Bild des Tages gab es kurz nach 5:30. Die beiden grünen Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck nahmen die beiden Kandidatenduos nach der Abstimmung vor den wartenden Kameras in die Mitte. Für ein 6er-Gruppenfoto. Während die beiden Herausforderer Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonter versuchten, sich die Enttäuschung über ihre Niederlagen nicht anmerken zu lassen, versuchten die wiedergewählten Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt nicht allzu triumphierend aufzutreten.
Ich freue mich sehr über das Ergebnis. Das ist ein deutliches Signal dafür, dass wir den Kurs der Geschlossenheit fortsetzen, dass wir jetzt gemeinsam zusammen nach vorne gehen.
Die 53 Jahre alte Thüringerin Göring-Eckardt, die zum Realo-Flügel der Grünen gehört, hatte sich im ersten Wahlgang mit 61,2% der Stimmen gegen die Bremer Gesundheitsexpertin Kappert-Gonter vom linken Flügel durchgesetzt. Der 49 Jahre alte bayerische parteilinke Hofreiter, der die Fraktion seit 2013 gemeinsam mit Göring-Eckardt leitet, setzte sich ebenfalls gleich im ersten Wahlgang gegen den Realo- und ehemaligen Parteichef Cem Özdemir durch.
Ich freue mich über das Vertrauen, das mir die Fraktion entgegengebracht hat. Ich bedanke mich bei Cem und Kirsten für die faire und allerdings auch spannende Auseinandersetzung. Von jetzt ab gehen wir wieder voll auf die Große Koalition, denn wir sind der Gegenpol gegen diese blockierte, im Kleingeistigen verharrende Große Koalition.
So Hofreiter in gewohnt kämpferisch-poltriger Manier. Cem Özdemir bemühte nach seiner Abstimmungsniederlage Bertolt Brecht.
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Seine Mitbewerberin Kirsten Kappert-Gonter zeigte sich ebenfalls als faire Verliererin.
Wir gehen gestärkt als Grüne aus dieser Fraktionsvorstandswahl hervor. Wir sind jetzt sehr gut aufgestellt und ich werde mich jetzt wieder mit Herzblut meinen zentralen Themen, nämlich der Gesundheitspolitik und der Kulturpolitik, zuwenden.
Özdemir bleibt Vorsitzender des Bundestagsverkehrsausschusses.
Die Erde wird sich vermutlich weiterdrehen und morgen wird die Sonne vermutlich wieder aufgehen. Morgen habe ich schon das Vergnügen, wieder im Verkehrsausschuss auf Andreas Scheuer zu treffen. Sie ahnen, wie groß die Freude ist.
Die Anspannung, die vor den beiden Kampfabstimmungen auf den Gesichtern vieler Fraktionsmitglieder zu sehen war, war spätestens nach diesem Scherz über den Verkehrsminister von der CSU einem verschmitzten Lächeln gewichen. Und Erleichterung, dass der Grünen interne Wahlkampf vorüber ist.
Auch bei SPD, FDP und AfD standen übrigens Wahlen zum Fraktionsvorsitz an. Hier gab es keine personellen Überraschungen. Allerdings waren die Grünen auch die einzigen, bei denen sich die Abgeordneten zwischen mehreren Kandidaten entscheiden konnten. Wie entwickelt sich die organisierte Kriminalität in Deutschland? Das Bundeskriminalamt hat dazu heute ein Lagebild präsentiert, in das erstmals Angaben zur Clankriminalität sowie zu tatverdächtigen Zuwanderern eingeflossen sind. Trotz rückläufiger Zahl der Ermittlungsverfahren ist die Bedrohungslage laut Innenminister Horst Seehofer aber unverändert hoch. Gudula Geuter.
Gute und schlechte Nachrichten hatten Innenminister und BKA-Chef zur organisierten Kriminalität zu verkünden. Die Zahl der Tatverdächtigen ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, von 8.300 auf 6.500. Gesunken, wenn auch weniger stark, ist auch die Zahl der Verfahren. 535 führten die Ermittler im Jahr 2018. Aber, so Bundesinnenminister Horst Seehofer,
die Bedrohung für unser Land durch Strukturen der organisierten Kriminalität ist unverändert hoch. Rauschgiftkriminalität, Eigentumskriminalität und Wirtschaftskriminalität sind auch weiterhin die am häufigsten festgestellten Tätigkeitsfelder der organisierten Kriminalität.
Schon der Definition nach ist organisierte Kriminalität, kurz OK, vernetzt. Auch im vergangenen Jahr war der Bezug ins Ausland groß. In 8 von 10 Fällen gab es Verbindungen. Dabei sind nach wie vor insbesondere Gruppierungen aus Russland und Italien im Visier der Ermittler. Einige Zahlen und Verbindungen, die besonders die Öffentlichkeit bewegen, tauchen zum ersten Mal im OK-Lagebild auf. Eine politische Entscheidung, wie Seehofer betonte. Besonders untersucht wurden Verbindungen zum Terrorismus, die sich nicht bestätigen ließen. Die Zahl der sogenannten Zuwanderer wurde erstmals gesondert aufgeführt. Das Bundeskriminalamt versteht darunter Flüchtlinge im weitesten Sinn und Ausländer ohne Aufenthaltsberechtigung. Sie machten mit 464 Personen gut 7% der Tatverdächtigen aus. Und im Fokus stehen in diesem Jahr zum ersten Mal sogenannte Clanstrukturen. Was das ist, sehen Behörden unterschiedlich. Das BKA versteht darunter Zusammenschlüsse von Menschen mit gemeinsamer ethnischer Herkunft und verwandtschaftlichen Beziehungen, die sich abschotten und nach eigenen Wertvorstellungen leben. 45 OK-Verfahren wurden bundesweit mit Bezug zu solchen Strukturen geführt, allein 27 gegen arabisch oder türkisch dominierte Gruppierungen, betont BKA-Chef Holger Münch.
Das ist schon eine bemerkenswerte Zahl, finde ich. Also man sagt, das ist genauso groß wie russisch-arabische OK und doppelt so groß wie die Verfahrenszahl, die wir im Bereich italienische Mafia führen, dann ist das schon ein Wert.
Aus Unionsfraktion und Innenministerkonferenz gibt es Vorstellungen, ein umstrittenes neues Instrument auch in diesem Zusammenhang anzuwenden, den Passentzug bei Doppelstaatlern. Seehofer verwies auf Stimmen aus seinem Haus, die dafür sind, ließ die Frage aber offen.
Der Bericht war das von Gudula Geuter. Und jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen. Mein Kollege Felix Wessel ist dazu bei mir im Studio. Und die Nachricht, das angekündigte Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, das kam zu frisch, denke ich, für die Kommentare.
Genau, das kam viel zu frisch für die Kommentare. Aber es geht um einen Politiker, mit dem Donald Trump sich nach eigenen Angaben ja sehr gut versteht, Boris Johnson. Und es geht um die Entscheidung, das Urteil des obersten Gerichts in Großbritannien, wonach die Zwangspause des Parlaments verfassungswidrig ist. Eine schallende Ohrfeige für Premier Johnson sei das, meint die Neue Westfälische aus Bielefeld. Und die Nordwestzeitung aus Oldenburg bringt es so auf den Punkt. Boris Johnson zog als Tiger in Downing Street No. 10 ein, nun stutzte ihn der Supreme Court zum Bettvorleger. Der britische Premier sollte zurücktreten, meint der Tagesspiegel aus Berlin. Die Zeitung begründet das mit, Zitat, empfindlichen Niederlagen Johnsons in der jüngsten Zeit. Den Verlust seiner Mehrheit im Unterhaus, dass es keine rasche Neuwahl gibt, das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit im Parlament und jetzt noch der Supreme Court, zählt der Tagesspiegel auf. Die Süddeutsche Zeitung bezweifelt aber, dass Johnson sein Amt aufgeben wird, obwohl, so heißt es wörtlich, sein Verfassungsmissbrauch nur durch einen Rücktritt gesühnt werden könnte. Johnsons Trotzigkeit lasse sich erklären, meint die SZ, der Mann habe nichts mehr zu verlieren. Kommen wir nun zur Fraktion der Grünen im Bundestag, die sich ja für die bisherige Spitze mit Göring Heckert ausgesprochen hat und für Hofreiter und gegen die Herausforderer Kapat-Gonter und Özdemir. Der Orkan Cem ist auf die von der Sonne der Wählergunst zuletzt so verwöhnte Grüneninsel zugerast, hat sie am Ende aber nur gestreift. Dieses Bild wählen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Und weiter heißt es, für die Bundestagsfraktion zählen Harmonie und Beständigkeit mehr als Aufbruch und Wirbel. Von einer hasenfüßigen Entscheidung schreibt deshalb die Badische Zeitung. Bräßig und vermessen zugleich nennt die Stuttgarter Zeitung die Wahl in der Grünen-Fraktion. Die Grünen stehen gut da. Warum also etwas ändern, fragt die Volksstimme und schließt mit einem Schade. Özdemir sei schnell im Kopf, rhetorisch versiert und taktisch gebildet, findet die Südwestpresse aus Ulm. Doch das sei sein Konkurrent Anton Hofreiter auch. Und weil es derzeit so gut läuft mit den Grünen, wird es kaum einen Unterschied machen. Ja, wie viel Zeit haben wir denn noch, Dirk Oliver Heckmann?
10 Sekunden haben wir noch für eine
10 Sekunden. Dann gehen wir zur Rheinischen Post. Die nennt die Entscheidung der Grünen dagegen klug. Mit Özdemir wäre die Unruhe zurückgekehrt, die schon seine Amtszeit an der Parteispitze gekennzeichnet hatte.
Die Presseschau mit Felix Wessel war das. Schönen Dank dafür. Damit geht das Journal für Mitternacht auch zu Ende. Gleich gibt es hier die Nachrichten. Danach dann Fazit in der Radionacht. Heute mit Sigrid Brinkmann. Eines der Themen, ein Gespräch über London und den Brexit mit dem Schriftsteller James Horse. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.